Und ich freue mich, dass wir am Anfang zu Beginn direkt mit einem Thema anfangen, das sich durch den Tag ziehen wird, weil wir an ihm nicht vorbeikommen, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Und wir haben dafür einen Sprecher gewonnen, der uns sagen wird, wie weit denn Mensch und Maschine zukünftig zusammen interagieren werden, beziehungsweise wie weit die Maschine auch den Menschen ersetzen wird und wir vielleicht das nicht mal mehr merken, dass die Maschine am Werk ist. Er ist Geschäftsführer für Geschäftskunden bei der Telekom und ist darüber hinaus aber auch Schirmherr der Digital X, der größten Digitalisierungsoffensive Europas. Herzlich willkommen, Hagen Rickmann.
Vielen Dank, Frau Rose. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da bin. Ob ich jetzt gleich zum Rockstar mutiere, das will ich hier garantiert nicht versprechen. Das wird auch so nicht sein. Aber ich möchte über das Thema künstliche Intelligenz ein bisschen sprechen. Liebe Frau Rose, ich kann auch nicht alle Antworten geben. Wenn ich das könnte, dann hätte ich schon längst vielleicht mein Start-up aufgemacht und dann hätte ich Sie jetzt vielleicht mit einem Pitch verwöhnt und hätte gesagt, Sie müssen ganz viel bei mir investieren. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich um dieses Thema zu kümmern. Und ich habe den Titel gewählt, Vision wird Realität. Und warum möchte ich darüber heute Morgen als Keynote kurz Sie animieren, Sie ein bisschen aufrütteln? Es wurde gerade eben schon von Herrn Becker gesagt, dass das ein Thema ist, was uns jetzt alle beschäftigt, was durch den Tag heute führt. Aber ich glaube nicht nur heute durch den Tag, sondern aus meiner Sicht ist das die echte Revolution, die ganz große Disruption, die jetzt stattfinden wird. Und da war das iPhone nur ein kleiner Teil davon. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und dazu habe ich ein paar Bilder, ein paar Eindrücke mitgebracht, was das für uns alle bedeutet. Und das Erste, womit ich beginnen möchte, ist eigentlich an was Sie denken. Es klang eben auch schon ein bisschen an. An was Sie denken, wenn Sie über künstliche Intelligenz nachdenken. Überlegen Sie mal, was geht da in Ihrem Kopf vor? Geht da Chance vor? Geht da eher Risiko vor? Was ist eigentlich das Bild, was Sie damit verbinden? Und es geht im Moment in der Diskussion natürlich hoch her an der Stelle. Und dazu habe ich mir ein Bild überlegt. Das ist nämlich die eine, die gute und vielleicht die nicht ganz so gute Seite. Und dieses Bild, was ich hier mal mitgebracht habe, symbolisch ist, den kennen Sie vielleicht noch von früher, ist der Terminator, ist vielleicht so ein bisschen die böse Seite der Macht. Und dann haben wir selber so getauft, so eine smarte Lisa. Ist übrigens auch eine Frau, ist ja auch mal ganz gut, dass die dann hier ganz oben und dann nur für das Gute steht. Womöglich, daran glaube ich zumindest zutiefst. Diese zwei Bilder beeindrucken oder zerreißen uns gerade in der Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich glaube, beide Seiten muss man betrachten. Auch das klang gerade eben schon an. Es ist eine Chance, aber es ist womöglich auch ein Risiko. Und die böse Seite der künstlichen Intelligenz erfahren wir gerade jeden Tag. Und das sind die Bilder dazu. Am eindrücklichsten, und ich habe es das erste Mal gesehen, und ich war nicht gebrieft. Ich war nicht gebrieft. Und dann habe ich gedacht, was ist hier denn los? Der Papst in so einer coolen weißen Daunenjacke, da passiert jetzt ja richtig was in der Kirche. Vielleicht ist das jetzt der Aufbruch und das ist das Symbol mit dieser relativ vielleicht coolen Jacke. Es ist einfach nur eine weiße Daunenjacke, aber sie symbolisiert natürlich eine ganz andere Kultur als das, was er sonst trägt. Und dann hat man mir, dann habe ich gedacht, das ist ja jetzt auch mal, der hat noch einen guten PR-Berater, der Papst an der Stelle. Ne? Dann werden sich die Kirchen wieder darüber freuen, weil sie vielleicht allein durch so einfache Symbole ganz andere Zuläufe bekommen. Mich hat das geschockt, dann wurde das irgendwann aufgelöst, weil das ist natürlich ein Deepfake, der dort stattgefunden hat, aber er sieht konkret und wirklich aus. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es Videos auch im Netz geben könnte mit der Sprache des Papstes, die so real, sogar mit seiner Wortwahl so real hinterlegt ist, dass er vielleicht seine Predigten und seine Ansprachen noch ganz anders hält. So geschehen, nicht der Papst, es ging nicht um Kirche, aber mit einer Mutter, die einen Anruf von ihrer Tochter bekam, die sich in großer Panik und unter Riesendruck und unter Gefährdung befand. Und der Die Sprache war genauso gewählt, der Satzbau war genauso gewählt. Die Mutter ist komplett in Panik verfallen, hat die Polizei beauftragt und man konnte eigentlich nichts finden. Zufälligerweise rief kurz danach eine Freundin von ihr an und sagte, ja, wir sind hier ganz entspannt Skilaufen, deiner Tochter geht's gut. Das ist natürlich eine wahnsinnige Bedrohung und etwas, was nicht schön an der künstlichen Intelligenz ist, überhaupt nicht, sondern damit wird viel Schundluder auch getrieben. Ich finde, eigentlich das allerperfideste oder ein perfides Beispiel ist auch das erfundene Michael Schumacher Beispiel. Wo ja nun sich die Familie seit langem darum bemüht, dass das runtergekocht wird und dass es dazu keine Nachrichten mehr gibt. Und an der Stelle hat die Aktuelle ein solches Interview zugespielt bekommen. Und dieses Interview ist dann veröffentlicht worden. Es hat sich herausgestellt als Fake. Die Chefredakteurin der Aktuellen ist dann entlassen worden. Und das sind nur einige Beispiele, was hier aus meiner Sicht komplett falsch läuft. Und warum auch das eine oder andere Land gerade, zum Beispiel Italien, natürlich jetzt sagt, hier müssen wir erstmal ein Moratorium verhängen und müssen uns das erstmal in Ruhe anschauen. Es gibt aber noch viele darüber hinaus, die sich damit gerade beschäftigen und sagen, wir müssen mit diesem Thema sehr vorsichtig umgehen. Das sind auch die großen Konzerne, wie zum Beispiel Amazon, oder wie beispielsweise auch Google und auch die Microsoft. Und dann fragen wir uns natürlich, warum. Bevor ich das beantworte, möchte ich Ihnen aber auch die gute Seite näher bringen. Und da gibt es auch fantastische Beispiele. Hier sinnbildlich die smarte Lisa. Und was Sie hier natürlich sehen können, und das hat mich persönlich am meisten beeindruckt, ist natürlich, wenn Sie zum Beispiel in der Mammographie, also in der Krebsdiagnostik bei Frauen, Bilder vergleichen müssen. Meine Frau ist Frauenärztin und auch radiologisch ausgebildet und guckt sich jeden Tag diese Bilder an. Und das ist heute ein händischer Prozess. Ein händischer Prozess, in dem die Ärzte, die Radiologen, die darauf ausgebildet sind, fantastische Menschen, sich am Tag Tausende von, manchmal bis zu 1000 Bilder angucken müssen und natürlich eine Vordiagnose machen müssen, ob es da weitere Untersuchungen geben muss, ja oder nein. Und hier kann natürlich eine KI fantastisch helfen. Weil die Vordiagnostik, die mit einer Datenbank beispielsweise in über Gesamtdeutschland dort zu vergleichen, wäre ein Riesendurchbruch, würde Effizienzen heben und würde natürlich viel Heil- bzw. viel schnellere Diagnostik und bessere und genauere nochmal absichern. Das ist ein tolles Beispiel aus meiner Sicht, aber es gibt noch vieles darüber hinaus. Und was mich beeindruckt hat, ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir hat vor kurzem, er wollte seine Wohnung auf Mallorca verkaufen, und hat in ChatGPT eingegeben, er möchte einen Vertragsentwurf für einen Verkaufsvertrag für diese Wohnung, sollte ihm ChatGPT mal rauswerfen. So geschehen, hat ihn durchgelesen, so gut er das konnte, und hat es dem spanischen Anwalt übermittelt. Und das Feedback war, ja, das scheint sehr vernünftig zu sein, 2, 3 Passagen müssen wir noch mal inhaltlich drüber reden, aber das passt. Das eine Frage, vielleicht 2 noch Spezifikationen, und dann haben Sie eine grobe Lösung. Achtung, bei solchen relativ einfachen Dingen, vielleicht wie es ein Kaufvertrag ist, mag das noch alles gut funktionieren. Aber es gibt natürlich viele Dinge, wo es auch nicht so gut funktioniert, weil lassen wir uns nicht täuschen, dieser Hype um OpenAI und ChatGPT darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Daten, die Quellen, die Genauigkeit dieser Daten, dieser schnellen, sehr guten Antwort, die wir dort bekommen, dass die natürlich auch brandgefährlich ist. Weil die Daten sind nicht verifiziert auf Wahrheit und es gibt auch 0 Quellenangaben. Es ist nur der größte gemeinsame Nenner, was alle dort reingeben. Übrigens, wenn Sie eine Frage stellen, lernt das System sofort, auch aus dieser Frage. Auch aus den Feedback-Mechanismen, die mittlerweile eingebaut werden. Aber Sie können nicht verifizieren, ob es wirklich echt real und ob diese Daten auch belastbar sind. Das ist eine große Gefahr. Für einfache Themen im Bereich des Vergnügens oder vielleicht auch so mir passiert, bei den Hausaufgaben kann das schon ganz fantastisch helfen. Also ich mache keine Hausaufgaben mehr, zumindest nicht für die Schule. Aber meine Tochter, und Sie alle kennen das Buch oder womöglich das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ist natürlich jetzt Stoff so in der 8., 9. Klasse. Und dann ist Papa auch auf die glorreiche Idee gekommen, das mal bei ChatGPT die wesentlichen Punkte und die Interpretation dort einzugeben. Das war super. So gut hätte ich das nie selber schreiben können. Und meine Tochter war auch ganz begeistert. Und dann hatte ich aber schon ein bisschen beim Teufel gespielt. Weil Sie können sich vorstellen, was danach passiert. Ich sagte, lies das, fass das mal in deinen Worten zusammen. Und dann kann dir das ja ein bisschen helfen. Sie hatte das Buch zu 3/4 gelesen. Ich weiß nicht, ob sie es zu Ende gelesen hat. Aber sie hat es dann natürlich gemacht. Aber sie ist erwischt worden von meiner Frau, die sie nämlich dann 3-mal ein bisschen tiefer gefragt hat. Und da war natürlich, war das Schiff gleich auf der Sandbank. Dann ging es nicht mehr weiter. Auf der anderen Seite den Überblick über ein solches Buch innerhalb von eine Frage, 30 Sekunden, gute Zusammenfassung, kann motivieren, sich damit näher zu beschäftigen. Kann man auch so sehen. Was da pädagogisch jetzt sinnvoller ist, können wir lange drüber diskutieren. Ein phänomenales Beispiel der KI und des permanenten Lernens und der künstlichen Intelligenz ist nochmal das Thema mit Blinde wieder sehend machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar war ich in Finnland und habe dort ein Start-up aus Estland kennengelernt, die das tatsächlich vorgeführt haben. Das ist ein blinder Mensch, der eine solche Haube hat, wo elektromagnetische Strahlen auf die unterschiedlichen Bereiche des Gehirns projiziert werden und dadurch ein räumliches Sehen für diesen blinden Mensch möglich gemacht werden. Und im permanenten Lernmodus natürlich dieses System verbessert, ausgebaut und erweitert wird. Ich konnte sehen, wie dieser Mensch bis auf 5 Zentimeter genau Ihnen oder uns die Hand hätte geben können. Also ich hätte meine Hand hingehalten und er kam dann etwa so nah an mich heran. Komplett blind. Das war für mich ein Erlebnis, wo ich dann wirklich gedacht habe, was machst du hier eigentlich sonst in deinem Leben? Was ist das für eine wahnsinnige Bereicherung, die durch diese Technologie, Digitalisierung, durch Rechnerkapazität, durch verbesserte Chips, aber auch durch permanentes Lernen, durch Automatisierung eigentlich möglich gemacht werden. Und ich habe danach war für mich irgendwie so ein Moment, dass ich sagte, eigentlich müsste ich was anderes in meinem Leben tun, mich um solche Dinge eher kümmern. Und es lohnt sich, in diese Technologie wirklich einzusteigen, weil hier können wir eine Menge helfen. Die Smarte Lisa stellt das hier symbolisch für mich unter Beweis. Oder auch ein fantastisches Beispiel aus Wiesbaden, wo ein Bademeister oder ein Freibad permanent über Sensorik gemonitort wird. Und dann, wenn Sie Anomalien im Freibad im Nichtschwimmerbecken sehen, wenn sich unterhalb von, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 50, 60 Zentimeter der Körper nicht mehr bewegt, bekommt der Bademeister automatisiert mit Lokationsangabe einen Hinweis, wo hier vielleicht ein Unfall vorliegen könnte. Auch solche Dinge finde ich einfach fantastisch. Und das System erkennt und lernt natürlich dann immer weiter mit mehr Daten und mehr Daten, wann dieser Fall vielleicht hochbrisant ist oder wenn es vielleicht einfach nur ein Tauchvorgang ist, der ein bisschen langsamer funktioniert. Wir wissen aber alle, dass Kleinkinder auch schon bei 30 Zentimeter Wasserhöhe durchaus ertrinken können. Was man sich kaum vorstellen kann, aber so ist es. Der Reflex, sich umzudrehen, ist noch nicht antrainiert. Ich glaube, hier liegen unfassbar viele Möglichkeiten. Ich komme auch gleich zu denen, die natürlich Produktivität und Unternehmen betrachten. Aber eins wird aus meiner Sicht hierbei ganz klar. Es ist eine riesige Breite, die wir gerade diskutieren in diesem Thema. Und damit müssen wir uns befassen. Und ich möchte ein bisschen auflösen, was ich zu den großen Konzernen gesagt habe, mit denen wir natürlich auch in Kontakt sind und regelmäßig sprechen. Und hier an dieser Stelle frage ich Sie und uns, warum eigentlich ein Elon Musk und andere sich so verhalten, auch die Google, so sehr verhalten zu diesem Thema äußern, weil es ist definitiv ein Riesenvorteil, der dadurch entstehen kann für die Menschheit. Sind das alles Gutmenschen? Sind das alles Menschen, die das tun und Unternehmen, die das tun, um das Richtige für die Gesellschaft zu tun? Ich hoffe ja, ich glaube zum Teil ja, aber zum Dritten ist es auch der pure Kommerz. Weil für Google ist dieses Thema eine große Disruption aus meiner Sicht, denn es gefährdet das gesamte Geschäftsmodell. Dieser Algorithmus, auch wenn Sie die Quellenangaben nicht so schön bekommen wie vielleicht bei Google oder, macht aber und spielt vor allen Dingen auch bei ChatGPT auf unser Verlangen hin, dass wir schnell eine Antwort bekommen, eine einfache Antwort. Und leider tritt es oft in den Hintergrund, ob diese Antwort wirklich qualitativ hochwertig ist. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass dahinter ein großes, auch kommerzielles Interesse steht, wie man mit diesem Thema tatsächlich umgeht, wie man das in die aktuellen Geschäftsmodelle einbaut und wie man davon profitieren kann. Microsoft aus meiner Sicht bietet jetzt zum Beispiel für Unternehmensdaten einen sicheren, ich sag mal eine Sandbox, einen sicheren Raum an, wo sie ihre Daten hochladen können sozusagen oder benutzen können und diese mit öffentlichen Daten matchen können, aber dann für sich eine Auswertung in einem sicheren Raum machen können. Das sind natürlich tolle Anwendungen, diese, wo sie künstliche Intelligenz sofort nutzen können. Für die Deutsche Telekom, für uns bedeutet das in unserem Tarif angeboten, ich sage jetzt nicht in diesem Tarifwirrwarr, was der eine oder andere vielleicht so empfindet, ist wahrscheinlich die künstliche Intelligenz und die Maschine, die mit Algorithmen diese Tarife auswertet und ihnen die perfekte Antwort gibt, scheinbar die perfekte Antwort gibt, ein perfektes Hilfsmittel, um Produktivität zu treiben, um Facharbeitermangel auch zu reduzieren und letztendlich noch besser und schneller antworten zu können. Wir haben damit erste Experimente gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, die Ergebnisse sind manchmal deutlich besser als die, wenn es ein normaler Agent tut. Weil der gesamte Tarif, das gesamte Tarifangebot, jetzt als ein einfaches Beispiel, ist natürlich durch eine Maschine viel schneller zu analysieren als durch den einzelnen Mitarbeiter, der sich diese einzelnen bestimmten Themen antrainieren muss. Darin steckt unfassbar viel Potenzial. Aber was sagen Unternehmen heute zu diesem Thema? Und die Quelle hier ist eine Umfrage vom Bitkom und Sie sehen, das ist eigentlich nicht so ein neues Thema, aber es hat unfassbar an Fahrt gewonnen durch die ChatGPT-Diskussion OpenAI. Warum das an der Stelle? Ja, ganz einfach, weil es jetzt so richtig anfassbar wurde. Sonst war es in Modellen, in der IT versteckt mit Data Analysts, aber jetzt ist es für jeden ganz einfach nutzbar. Wer von Ihnen hat schon mal ChatGPT ausprobiert? Ja. Sehen Sie? Seit wann? Haben Sie das vor dem Sommer letzten Jahres? Wer hat es vor dem Sommer letzten Jahres? Gab es ja gar nicht, aber wer hat vor dem Sommer letzten Jahres schon mit diesen Themen gearbeitet? So. Da sehen Sie, das sind jetzt vielleicht noch 5. Und dann kam dieses Thema, weil es so einfach, der Zugriff ist einfach so brutal convenient. Und ich habe hier schon mal vielleicht vor 3, 4 Jahren gestanden und habe gesagt, Convenience ist das Thema. Das erleben wir alle in der Google-Suchmaschine. Ich erwische mich selber immer dabei. Ich muss mich immer dazu fast nötigen, auch mal auf die Seite 3 nach Ergebnissen zu gucken. Wenn ich auf Seite 2 komme, bin ich schon stolz auf mich. In der Regel gucke ich nur die ersten 3, 4, 5 Ergebnisse. Zack, weg. Antwort da. Zack, erledigt. Ist sie qualitativ gut? Weiß ich nicht. Ist es mir in dem Moment egal? Ja, es hat mir erstmal weitergeholfen. Ich kann ja nachher noch mal genauer gucken. Wie oft habe ich genauer geguckt? Zu selten. Genau das Gleiche passiert hier, weil die Antwort, die Sie bekommen, die Interpretation des Buches beispielsweise, ob sie gut ausgewogen, ob sie pädagogisch sinnvoll ist, wird Ihnen nicht beantwortet. Und Unternehmen sagen aber trotzdem, weil es so schön einfach ist, weil wir die schnellen, kurzen Antworten lieben, sagen 61% der Unternehmen heute, dass es 65%, dass es eine Riesenchance ist. Das Thema KI und das Thema, wie wir damit umgehen und was es für uns bringen würde. Ich bringe Ihnen einen Vergleich. Der Vergleich war, vor der Corona-Pandemie haben wir einen Digitalisierungsindex, den messen wir immer noch, in Deutschland im Mittelstand gemessen. Da haben 48% der Unternehmen gesagt, dass sie die Digitalisierung als Chance begreifen. Während Corona ist das nach oben gegangen, auf 54, 55%. Dann 56, also es ist stark angestiegen, sonst ist es immer nur um 1% gestiegen. Dann um 2, immer noch enttäuschend aus meiner Sicht. Aber wir sind nicht über die 56% hinausgekommen. Wo Unternehmen sagen, vergleichbare Studie, hierin steckt eine Chance. Das Thema innerhalb von 5, 6 Monaten, und die Studie ist aus 22, boom, 65%. Warum? Meine Erklärung dafür ist convenient. Relativ einfach zu benutzen, schnell eine Antwort, mal gucken, ob ich damit weiterkomme. Das ist natürlich brandgefährlich, aber darin, und das zerreißt uns gerade, steckt auch wiederum eine Riesenchance. Und ein Beispiel dafür habe ich Ihnen mitgebracht, das ist der TÜV Nord an der Stelle, der nicht jetzt mit ChatGPT, aber mit künstlicher Intelligenz zusammen auch mit uns schon ein bisschen länger daran arbeitet und jährlich über 500.000 Anrufe im Callcenter, im Telefoncenter bekommt und es mit diesen Mitteln geschafft hat, immerhin schon mal 25% der Anrufe automatisiert komplett zu beantworten. Das sind keine Chatbots. Und aus meiner Sicht ist das ein Riesensprung nach vorne. Sie werden weiter daran arbeiten und Sie haben zwei Dinge gelöst oder drei. Erstens, die qualitativen Antworten und First Call Resolution ist besser geworden, weil die Qualität dieser Antworten ist einfach hervorragend, erstens. Zweitens haben Sie Ihren Facharbeitermangel, die Leute, die in diesem Callcenter arbeiten, natürlich drastisch entlastet. Und Sie schaffen das, die Menschen, wo Sie wirklich mehr Beratungsintensität haben, wo die künstliche Intelligenz oder die Maschine noch nicht so gut antworten kann, darauf können sich die Mitarbeiter dann entsprechend konzentrieren. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch eine Produktivitäts- und Motivationserhöhung und es spart Geld. Und Sie müssen kein Urlaubsgeld zahlen und Sie haben keine Krankheitsausfälle. Das ist auf der einen Seite sehr ermutigend für das Unternehmen, auf der anderen Seite natürlich auch, da fällt ja einiges an Arbeitsplätzen weg. 300 Millionen Arbeitsplätze sollen wegfallen, laut McKinsey-Studie. Auf der anderen Seite soll es wieder viele, viele geben. Ich glaube, es wird ein Riesenshift in den nächsten 5 bis 10 Jahren und eine riesige Transformation zu diesen Themen geben, aufgrund dieser Entwicklung. Die Wissenschaft, soweit ich das zumindest verfolge, beschäftigt sich damit, wie schaffe ich es eigentlich, qualitativ diese Themen massiv zu erhöhen, dass das System sich auch selber überprüft? Diese Frage ist heute noch nicht gelöst. In der Frankfurter Allgemeinen am 8., jetzt, ich glaube am Montag war es, kam ein guter Artikel von einem Spezialisten dazu, die sich genau mit diesem Thema schon etwas länger beschäftigen. Es gibt dazu noch keine Antworten. Mein Takeaway aus diesen Themen ist aber, jemand wird sich damit beschäftigen, jemand wird wahrscheinlich die gute Seite massiv damit bedienen, aber auch die schlechte Seite und die böse Seite benutzen, um sich Vorteile zu erarbeiten. Deswegen braucht man einen Diskurs zu dem Thema und wir müssen uns massiv damit beschäftigen. Nächster Punkt aus meiner Sicht ist, das ist eine Riesenchance auch für Deutschland, hier wieder Anschluss zu finden, nämlich es geht ja eigentlich um die Steuerung ihrer ganzen Daten und um die Auswertung der ganzen Daten. Es geht nicht mehr darum unbedingt, wie hoste ich sie, das ist alles, muss alles passieren, das muss natürlich souverän passieren, aber das Hauptthema ist, wie gehe ich mit diesen Themen um und welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus und wer ist Herr dieser Daten. Das wird hier nochmal exponentiell aus meiner Sicht gefördert. Neben dessen haben wir noch eine kleine Hausaufgabe in Deutschland zu tun, das heißt nämlich, die digitale Transformation. Hier sind von mir 10 Ideen, Ratschläge, Hinweise, mit was man sich dort beschäftigen muss. Bevor Sie nämlich in das ganze Thema KI gehen, sollten Sie Ihre Hausaufgaben als Unternehmen machen. Und ich möchte nur 3 daraus picken. Und das erste ist das digitale Mindset. Das muss top-down geprägt sein. Das müssen Sie in das Unternehmen reintragen. Sie müssen es umarmen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich treffe noch viele, viele Kunden, die sagen, ja, das können wir ja mal ausprobieren. Das ist definitiv das falsche Mindset. Ich hatte ein fantastisches Erlebnis. Ich fühlte mich zurückgesetzt in die 80er Jahre. Ich musste Steine für meinen Garten, Natursteine für meinen Garten kaufen. Und dann ging ich in das Büro des Chefs. Es war echt eine Reise zurück. Braun getäfelt, okay, ist Geschmackssache. Brauner Anzug mit beigem Hemd, okay, ist Geschmackssache. Ich konnte ihn kaum sehen, weil der dann noch qualmte wie ein Wahnsinniger. Und zum Schluss sagte Herr Rickmann, ja, gucken Sie es mal auf dem Hof an und dann können Sie das bestellen, entweder telefonisch oder schicken Sie einfach einen Fax. Das ist natürlich für ich konnte es gar nicht glauben. Ne? Er wusste auch nicht, dass ich von der Telekom bin und dass ich Faxgeräte zwar gut finde, aber dass es die aussterbende Art ist. Dieser Mann lebt in einer ganz anderen Welt als diese Punkte. Trotzdem war er mir sympathisch, weil es geht ihm um seine Steine und um seine Materialien. Dennoch, wenn Sie das nicht vorantreiben, ist das erste Credo, und ich treffe viele, die sagen, naja, das geht ja auch so. Ist richtig. Und das ist auch wichtig, aber die Kombinatorik macht das aus. Den zweiten Punkt, den ich hervorheben möchte, ist das Thema Partnerschaften. In dieser wirklich komplexen Welt, die sich gerade stark verändert, wo wir eine disruptive Chance oder auch Bedrohung gerade sehen, eine disruptive Zerstörung an der Stelle ist, das werden Sie nicht alleine meistern, gehen Sie Partnerschaften ein. Hier sitzen eine Menge Startups, eine Menge Unternehmen und sich dazu auszutauschen oder Teillösungen zu nutzen, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wesentlich. Und der letzte Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist das Thema Cybercrime. Und hier sind wir mittendrin und wir sehen, was in den Netzen passiert. Im Moment ist auf den Netzen und Angriffen der Unternehmen ein bisschen weniger los. Es gibt eine Menge russische Hacker, die haben gerade andere Aufgaben, vielleicht von der Regierung, sich um andere Hotspots zu kümmern. Sie glauben gar nicht, wie viele Angriffe wir jeden Tag abwehren, bis zu 500.000 jeden Tag, allein auf unsere Netze. Und an der Stelle, wer dort nicht seine Hausaufgaben zumindest jetzt schon anfängt zu machen, der wird irgendwann verlieren. Und der wird irgendwann definitiv angegriffen. Übrigens automatisiert. Weil Sie können übers Netz und im Darknet schon heute Aufträge bestellen, dass die Unternehmen identifiziert werden, die die schwächste Peripherie bzw. die schwächste Cyber-Defense letztendlich haben. Das können Sie wirklich bestellen mit SLAs. Es ist unfassbar. Ich konnte das mal verfolgen und das ist enorm. Und Sie sehen heute nicht alle die, die ihr Lösegeld tatsächlich gezahlt haben, damit sie wieder arbeiten können. Das ist der dritte Punkt, den ich aus dieser Liste einmal hervorheben möchte. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, aber ich möchte definitiv davor warnen, sich um dieses Thema nicht zu kümmern. Zurück dazu, warum habe ich diese Zehnerliste hier aufgelegt? Weil ich glaube, wenn Sie das nicht tun, werden Sie keinen guten Weg in das Thema KI wählen können. Das sind die Hausaufgaben, die hier zu tun sind. Und zu guter Letzt bin ich der festen Überzeugung, dass künstliche Intelligenz eine wirklich möglicherweise eine hoffentlich schöpferische Zerstörung ist. Aber eins ist es, wie in den letzten 15, 20 Jahren nie zuvor, es ist aus meiner Sicht der absolute Digitalturbo. Weil wir werden bald Dinge sehen, die diese Convenience bedienen und ihnen schnelle Antworten liefern. Die Frage ist, wie wir mit den Werten hinter diesen Antworten umgehen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Vielleicht noch mal eine Frage dazu. Ja. Wenn wir die gute und die schlechte Seite jetzt sehen, da haben Sie eben gesagt, man muss in den Diskurs gehen. Was würden Sie sagen, wie kriegt man das denn gelöst, die gute Seite in den Vordergrund zu stellen? Was ist denn das, die Rahmenbedingungen, die man schaffen kann?
Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich politische Rahmenbedingungen im Sinne von, dass es die Anwendungsfälle gibt, die muss irgendwie transparent gemacht werden an einer Stelle. Also dass Sie über die Dinge, jetzt nicht in jedem Detail, um keine Wettbewerbsnachteile zu erleiden, aber mit was beschäftigen Sie sich, wie wird es genutzt, dass eigentlich ein Register dafür gewählt wird und dass es überprüfbar gemacht wird, um die guten, aber vielleicht auch die falschen möglichst schnell zu identifizieren. Ich will jetzt keine Polizei einführen, aber also keine Cyberpolizei für künstliche Intelligenz, aber das sehr öffentlich bzw. transparent zu machen, darauf zu schauen und das zu beobachten, das Monitoring hat natürlich was mit Kontrolle zu tun, aber es zeigt und gibt auch die Transparenz. Das Daten müssten aus meiner Sicht mindestens in Europa dazu sein und diese Anwendung könnte man zum Beispiel jetzt auch mal nutzen, zu sagen, alles, was wir damit machen, findet in Europa statt und wir haben eine Datensouveränität, die wird jetzt einfach mal per Order Mufti eingeführt. Die Infrastruktur ist da, wir können das morgen alles tun, auch mit den Hyperscalern zusammen. Da gibt es Modelle wie Gaia X, die man jetzt damit auch noch mal bespielen könnte und das verbinden könnte und damit hätte man zumindest ein Transparenzinstrument, so möchte ich das nennen. Das wäre für mich Nummer eins und dann müsste man auch sichere Räume schaffen, damit diese Daten zum Beispiel, was ich zur Mama-Diagnostik kurz erwähnt hatte, dass man diese Daten auch ähnlich wie bei Gaia X oder Catena X auch gemeinsam nutzen kann, damit auch alle daran partizipieren können. Und dann kann jeder Einzelne aber seine Anwendung oder seine Use Cases darauf bauen. Das müsste jetzt regulatorisch, beziehungsweise von der Politik regulatorisch, würde ich es gar nicht so unbedingt, aber da müsste ein Rahmen gesetzt werden. Und dieser muss regelmäßig diskutiert werden, weil wir dann abwägen können, wie weit können wir gehen, wie weit können wir nicht gehen. Oder können wir auch mal über bestimmte Grenzen hinausgehen, wo wir eigentlich ein bisschen Angst haben. Aber in einem sicheren Raum das zu tun, halte ich für richtig. Das muss passieren. Und da muss da Geld rein, und zwar massiv.
Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu. Hier sitzen jetzt ganz viele digital affine Menschen. All die anderen Menschen da draußen, die dann auch gezwungen werden, wenn man so will, mit den Robotern zu interagieren. Ja. Sie haben eben gesagt, Convenience ist der Faktor. Glauben Sie, das wird sich dann von alleine durchsetzen, einfach weil es so bequem ist, oder wird es da eine Form von Aufklärungsarbeit geben müssen, um die breite Masse mitzunehmen?
Ich glaube, ich würde viel mehr in die Aufklärung stecken, um die Tür auch mit den Vor- und Nachteilen, eine ausgewogene Berichterstattung, ausgewogenes, einfaches Näherbringen der Gesellschaft dieser Themen, wo Chancen und Risiken dargestellt werden. Und zwar nicht reißerisch, wie wir es an der einen oder anderen Stelle kennen, sondern das als Chance und Entwicklung zu begreifen. Das wäre ein wichtiges Thema. Wir haben zum Thema Digitalisierung in Deutschland viel zu wenig in den letzten Jahren aufgeklärt. Und dann bewegt sich natürlich auch niemand. Aber was nicht passieren darf, und Sie sehen das ja, wie Branchen disruptiert werden durch Convenience, Zeitungen, also Verlage beispielsweise, das haben wir vor 10 Jahren noch gesagt, na ja, das kommt ganz irgendwann mal. Jetzt ist es ziemlich rasant da. Wir haben es bei Gruner und Jahr gesehen, was dort passiert ist. Viele Zeitschriften sind nicht mehr haltbar. Und ganz ehrlich, ich nehme ja ab und zu noch mal eine, wenn da eine liegt. Aber gehe ich los und kaufe mir eine Zeitung, eine Tageszeitung? Leider nein. Ich finde es eigentlich schön. Aber es ist ein bisschen Nostalgie. Und Nostalgie wird sich nicht durchsetzen. Und das ist hier an der Stelle genauso. Und deswegen brauchen wir die Aufklärung, den Umgang damit, aber eben nicht als Bedrohung ohne, sondern der Diskurs, und das sollte auch von der Politik auch entsprechend positioniert werden.
Herzlichen Dank für den schönen und inspirierenden Vortrag.
Danke.
Vielen, vielen Dank. Herr Rickmann.